Guten Morgen allerseits, ich hoffe, es geht euch gut. Über den Jahreswechsel haben meine Frau und ich Urlaub gemacht, etwas länger. Und zwar waren wir in Südamerika, in Paraguay. Und es hat einen ganz speziellen Grund. Dort lebt die Mutter von meiner Frau. Und sie lebt dort in einer deutschen Kolonie, ist dort auch schon aufgewachsen. Und als vor anderthalb Jahren ist ihr Mann gestorben. Und da macht man sich dann mehr Sorgen. Und deshalb haben wir sie besucht, nachdem sie letztes Jahr bei uns war und waren also länger bei ihr. Und an einem Sonntag haben wir einen deutschsprachigen Gottesdienst besucht und es waren lediglich 12 Personen da. Und zwar der Organist, der Prediger, 5 Einheimische und wir 5 als Familie, nämlich, wie gesagt, meine Schwiegermutter, dann meine Frau und ich und die älteste Tochter und ihr Mann haben diesen Urlaub auch noch mitgemacht. Der Laienprediger war, habe ich später erfahren, 88 Jahre alt. Und hätte ich einen Hut gehabt, hätte ich ihn abgezogen, Chapeau, wie er diesen Gottesdienst gemacht hat in diesem Alter. Ich weiß nicht, ob ich das so machen werde oder kann. Aber während dem Gottesdienst hat dieser Laienprediger auffällig immer wieder zu uns geschaut. Es ist ja in einer kleinen Gemeinde, wenn da nur 10 Leute vor einem sitzen, weiß man oft gar nicht, wo soll man dann überall hinschauen. Er hat immer wieder auffällig zu uns geschaut, aber ich muss besser sagen, konkreter sagen, er hat immer zu meinem Schwiegersohn geschaut. Und einmal hat er ihn sogar gefragt, alles so richtig? Und es war dann zunehmend für meinen Schwiegersohn peinlich, so im Fokus dieses Predigers zu stehen. Später hat sich Folgendes herausgestellt. Der Prediger wusste, er kannte meine Schwiegermutter schon lange, dass es in der Verwandtschaft einen Pastor gibt. Ihr wisst, worauf es rausläuft, gell? Aber in seiner Vorstellung war nicht ich der Pastor. Er hat mich im Grunde kaum eines Blickes gewürdigt. Warum auch immer, das müssen wir noch ergründen. Aber von Beginn an bis zum Ende war der Schwiegersohn der Pastor in der Verwandtschaft von meiner Schwiegermutter. Seitdem hat mein Schwiegersohn einen neuen Spitznamen, El Pastore nennen wir ihn jetzt. Aber warum erzähle ich uns diese Begebenheit? Ich erzähle sie uns deshalb, weil der Laienprediger wusste, um diese Person Pastor in der Verwandtschaft von der Christa, also von meiner Schwiegermutter. Aber mit dem, wie er sich diesem Pastor vorstellte, lag er ja doch ein Stück weit daneben. Es war so halb richtig oder doch dann gar nicht richtig. Und jetzt möchte ich uns fragen, kann uns das auch mit der Person Jesus Christus passieren? Kann uns das mit Jesus auch passieren? Wir wissen um ihn, wir stellen ihn uns so und so vor und das ist gut so. Aber eventuell liegen wir wie dieser Laienprediger mit unserer Einschätzung und unserer Vorstellung über Jesus Christus so halb daneben, so nicht ganz richtig, so aber im Großen und Ganzen doch so drin. Brauchen wir vielleicht oder brauchst du eventuell ein größeres, ein geschärfteres, ein klareres Jesusverständnis? Und gerade wenn es um den Jahresschwerpunkt geht, nach Jesus ausstrecken. Letzte Woche sind wir ja gestartet mit dieser Predigtreihe. Das Bild habt ihr nochmal hier vorne und auch das Logo. Und genau mit dieser Predigtreihe wollen wir uns ja mit den einzelnen Elementen dieses Logos auseinandersetzen. Und der Erich hat letzten Sonntag zum Thema Ausstrecken gepredigt. Und das Handy, das war ja das, was am meisten hängen geblieben ist, nicht? Und das Handy ins Bett zu legen, um aber auch Zeit frei zu bekommen, um sich nach Jesus ausstrecken zu können. Also wer die Predigt noch nicht gehört hat, bitte hört sie nach, es lohnt sich auf jeden Fall. Heute geht es jetzt aber um die Person, zu der wir uns hin ausstrecken, nämlich um Jesus Christus. Nach Jesus ausstrecken, so ist heute das Thema. Und bevor wir jetzt gleich einen Bibeltext miteinander anschauen, der uns ganz neu zeigt, wer Jesus ist, der uns auch zeigt, wie reich wir in Jesus Christus beschenkt sind und der uns zugleich auch noch zeigt, wozu Jesus uns alle befähigt, wollen wir einen ganz persönlichen Erlebnisbericht hören. Und ich bin so dankbar, dass der Jochen Oettinger, er ist Ältester in unserer Gemeinde und ihr kennt ihn auch vom Gottesdienstleiten hier, er nimmt uns jetzt mal mit hinein, lieber Jochen, komm nach vorne, was dich an Jesus begeistert und warum es sich für dich immer wieder lohnt, sich nach Jesus auszurichten.
Ja, was begeistert mich an Jesus? Wer ist Jesus für mich? Und als ich über die Frage nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ich bin da von Kindheit her irgendwie geprägt durch Kinderstunde, durch Jungschar, durch Geschichten, durch Lieder. Und da gibt's ja ganz viele. Wir haben heute auch ganz tolle Lieder gesungen. Welch ein Freund ist unser Jesus? Oder das hat mich ganz stark geprägt. Und zu Jesus, da kann ich kommen. Als Kind habe ich das schon erfahren dürfen. Wie ich bin, haben wir auch gesungen. Und ja, er ist immer für mich da. Und er ist nicht nur für mich da, sondern er hat dann sozusagen auch den Weg frei gemacht. Also das habe ich, glaube ich, auch schon früh gemerkt, dass ich Fehler habe, dass ich Fehler mache. Und dann ist Jesus für mich gestorben. Er hat sich für mich anspucken lassen, auspeitschen lassen, ist gestorben und dann aber auch wieder auferstanden. Und das begeistert mich an ihm und hat mich als Kind begeistert. Und als Kind gab es dann so Aufkleber, Jesus liebt Kinder. Die Älteren kennen die vielleicht noch. Ich habe auch welche dabei, aber habe sie jetzt doch unten gelassen. Aber das hat, also da wollte ich bekennen so und es deutlich machen, dass ich da dahinter stehe und es glaube, dass Jesus Kinder liebt und dass er uns alle liebt. Und irgendwie haben es, glaube ich, Aufkleber mir so ein bisschen angetan, weil ich gemerkt habe, ja, dieses Jesus liebt Kinder, das gilt ja nicht nur für Kinder. Das gilt auch für mich. Ich bin jetzt kein Kind mehr, aber das, was ich als Kind da erfahren habe, das gilt ja immer noch. Er ist immer noch mein Freund und er will immer noch für mich da sein und zu ihm darf ich immer noch so kommen, wie ich bin. Und er ist immer noch für meine Schuld, für meine Fehler gestorben. Und was mich dann wirklich auch begeistert, das von daher passen die Lieder total toll, finde ich. Wir haben gerade vorhin gesungen, Jesus, du allein bist genug. Und ich habe es angedeutet, Aufkleber haben es mir angetan. Und dieses Jesus, du allein bist genug, das möchte ich jetzt auch wieder bekennen, beziehungsweise seit vielen Jahren. Und deswegen haben wir das eigentlich immer auf dem Auto. Ein Aufkleber, vielleicht können wir den gerade mal sehen. Jesus, Punkt. Also Autos, Aufkleber sind ja so eine eigene Geschichte. Aber dieser Punkt, der ist mir tatsächlich so wichtig. Jesus reicht. Was wir gerade gesungen haben, Jesus, du allein bist genug. Jesus, Punkt. Fertig, aus. Ich muss mich an Jesus halten und dann bin ich dabei. Und das begeistert mich und das finde ich toll.
Ja, Jochen, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir werden bei jedem Sonntag jetzt in dieser Predigerei immer ein persönliches Zeugnis noch mit einbauen. Und diesen Punkt, den du da an dem Aufkleber hast an deinem Auto, den wollen wir jetzt anschauen. Also Jesus, Punkt. Was macht die Schönheit dieses Punktes aus? Was macht der Reichtum dieses Punktes aus? Was haben wir an Jesus Christus an dieser Stelle? Nach Jesus ausstrecken. Ich bin mir gewiss, wenn wir uns nach Jesus ausstrecken und das neu vor Augen und im Herzen groß wird, was wir an Jesus haben, wie reich du durch ihn beschenkt bist und wozu er dich alles fähig macht als Kind Gottes. Wenn wir das neu im Herzen haben und wenn uns das neu berührt, dann lohnt es sich, nach Jesus auszustrecken. Dann werden wir das ganz neu gerne haben wollen und Wege finden und suchen, um uns nach Jesus auszustrecken. Lasst uns mal in ein Bibelwort hineinschauen, das mich diese Woche beschäftigt hat. Es findet sich im 2. Petrusbrief, gleich zu Beginn des Briefes. Man könnte sagen, das ist der sogenannte Briefkopf und ihr könnt es hier vorne mitlesen. Kapitel 1, die ersten 3 Verse, 2. Petrusbrief. Dort schreibt der Petrus in einer Art Rundbrief, also es ist nicht nur an eine Gemeinde gedacht, sondern ein Brief, der in einer Gemeinde gelesen wird, dann weitergegeben wird und dann dort auch wieder gelesen wird. Und er schreibt in dieser Art Rundbrief an Glaubende, dieser Brief ist von Simon Petrus, einem Diener und Apostel von Jesus Christus. Ich schreibe an euch alle, die ihr denselben kostbaren Glauben habt wie wir. Einen Glauben, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Er ist unser Gott und Retter und macht uns vor Gott gerecht. Mein Wunsch für euch ist es, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt, so dass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Kurz zum Hintergrund dieses zweiten Briefes von Petrus. Wie gesagt, ein Rundbrief an Glaubende. Petrus schon im gesetzten fortgeschrittenen Alter, den möglichen Tod so ein bisschen vor Augen, schreibt eine Art leidenschaftliche Abschiedsrede oder ein Abschiedsbrief. Wir können fast geneigt sein, dass Petrus, dass wir ihm diese Worte in den Mund legen könnten, die unser Jahresmotto so ausmacht. Leute, die ihr an Jesus glaubt, ihr Lieben, die ihr Jesus euer Leben anvertraut hat und ihm vertraut, streckt euch immer wieder nach diesem Jesus aus. Und warum können wir dem Petrus unsere Worte in den Mund legen? Ich glaube, es hat damit zu tun, wenn wir die Ziele anschauen, um die es im zweiten Petrusbrief geht. Und die Ziele im zweiten Petrusbrief sind, ich verbinde sie jetzt mal mit unserem Jahresmotto, streckt euch nach Jesus aus und sonst nach niemand anderem, um im Glauben, in der Liebe und im Dienst für Gott weiter dran zu bleiben und wachsen zu können. Jesus, Punkt. Ihr Lieben, streckt euch im Glauben nach Jesus aus, um für die Rückkehr Jesu bereit zu sein. Das war dem Petrus auch wichtig. Jesus kommt wieder. Jesus, Punkt. Und das dritte Ziel des zweiten Petrusbriefes, streckt euch im Glauben nach Jesus aus, um Gefahren des Glaubens abzuwehren. Die Gemeinden, die Petrus im Blick hatte, die waren von der sogenannten Erkenntnislehre der Gnosis bedroht. Ich gehe jetzt nicht näher drauf ein, auf diese Irrlehre, aber das hat die Gemeinde so schleichend erfasst und die führt einen dann von Jesus ein Stück weit weg. Und Petrus sagt, streckt euch nach Jesus aus und versucht dieser Gefahr zu entgehen, auf diese Erkenntnislehre, die gerade so gehypt wird und die so durch die Lande zieht, um da nicht davon infiziert zu werden. Leute, die ihr an Jesus glaubt und ihm vertraut, streckt euch nach ihm und nur nach ihm aus. Jesus, Punkt. Wieder Aufkleber bei deinem Auto, Jochen. Jetzt wollen wir das in zweifacher Weise tun, uns mal um die Person Jesus Christus wieder Gedanken zu machen. Und ich habe ein Problem. Ich tue mir schwer, heute Morgen über die Person Jesus Christus zu predigen. Nicht, weil ich von ihr nicht begeistert wäre oder weil ich nicht froh bin, dass ich Jesus gefunden habe und schon so über viele Jahrzehnte mit ihm leben darf. Sondern ich habe das Problem, dass wir alle im Grunde Jesus schon kennen. Oder die meisten von uns kennen. Und dass wir schon Erfahrung mit ihm gemacht haben. Und dass dann immer die Gefahr besteht, jetzt lass den mal da vorne erzählen und ich weiß es eh schon. Und dann sagt man innerlich so weg und so innerlich ab und hat vielleicht schon ganz andere Gedanken wieder, die den weiteren Verlauf des Tages betreffen. Und ihr Lieben, dann verpassen wir, dass Jesus uns neu groß werden kann. Und das war mein innigstes Gebet für heute Morgen. Herr, schenk, dass durch die Worte, die ich sprechen darf über dieses Bibelwort, dass du groß wirst, nicht nur im Kopf, sondern in den Herzen. Und dass uns das neu berührt und bewegt. Und dass wir dadurch weiter reinkommen, in uns wirklich wieder nach Jesus ausstrecken zu wollen. Wollen wir es miteinander wagen, uns mal mit Jesus Christus neu zu beschäftigen? Ein erster Gedanke aus unserem Predigttext, ihr seht es hier vorne mit der nächsten Folie. Jesus, er beschenkt uns reichhaltig. Dieser Brief ist von Simon Petrus, einem Diener und Apostel von Jesus Christus. Ich schreibe an euch alle, die ihr denselben kostbaren Glauben habt wie wir. Einen Glauben, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Darf ich dich ganz persönlich was fragen? Wie denkst du über deinen Glauben an Jesus Christus? Wie kostbar empfindest du deinen Glauben an Jesus? Ist es dir kostbar? Ist er dir kostbar? Der große Prediger Charles Spurgeon schrieb, Zitat, Petrus sagt uns, dass der Glauben kostbar ist. Und ist er das nicht auch? Denn es geht hierbei um kostbare Dinge, dass der Glaube ein Geschenk ist, den wir empfangen haben. Es geht um die kostbaren Verheißungen, schreibt Spurgeon, die dem Glauben anhängen. Wir kommen gleich noch dazu. Es geht um das kostbare Blut, das Jesus für uns am Kreuz vergossen hat, damit Glauben möglich wird. Wir feiern nachher noch das Abendmahl dazu. Es geht um kostbare Erlösung, die uns ja gerade im Glauben an Jesus zugeeignet wird. Ja, es geht hier um all die Kostbarkeiten des Glaubens und der Glaube ist etwas Kostbares, weil wir durch den Glauben mit Jesus verbunden sind. Jesus als unseren Herrn und Retter. Zitat Ende. Ich rufe uns ganz persönlich und rufe dir zu, wenn das stimmt, wenn das stimmt, dass der Glaube kostbar ist an Jesus Christus, und wenn du das nur nicht dein eigen nennen kannst, den Glauben an Jesus in deinem Leben zu haben, wenn der aber so kostbar ist, dann rufe ich dich auf, dass du dich diesem Glauben, diesem Vertrauen an Jesus zuwendest. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann frage Menschen deines Vertrauens, die auf diesem Weg schon sind. Wenn der Glaube so kostbar ist, solltest du das in deinem Leben nicht außen vor lassen. Und ich möchte uns zurufen, die wir das schon unser eigen nennen, den Glauben an Jesus zu haben, dass wir Gott ganz neu dafür danken. Danke, Herr, dass ich diesen kostbaren Glauben habe und dass du ihn mir geschenkt hast. Der Glaube ist nicht nur kostbar oder ist vielleicht gerade deshalb kostbar, weil er ein Geschenk ist. Natürlich werden wir immer wieder aufgefordert, und die Bibel bezeugt es auch, dass wir glauben sollen. Wir werden zum Glauben aufgerufen. Wir sind aufgerufen, zu Jesus Ja zu sagen. Aber wenn wir mal längere Zeit mit Jesus unterwegs waren, dann merken wir, dass dieses Ja, das ich einmal zu Jesus gefunden habe, dass das eigentlich schon hervorgebracht wurde durch das Wirken des Geistes, durch Jesus Christus selbst und sein großes Ja zu mir. Ich weiß noch, als junger Christ, da war ich sag mal, in frommer Weise stolz auf, dass ich ein Ja zu Jesus gefunden habe. Heute bin ich eher so richtig froh und dankbar über Gottes Ja in mein Leben hinein. Und ich empfinde den Glauben als eine Gabe, als ein Geschenk. Ja, ich musste selber auch ein Ja, eine Zustimmung dazu finden. Aber ihr Lieben, es ist ein Geschenk Gottes, dass wir glauben können und dürfen. Wollen wir das mal ganz neu miteinander aufnehmen. Und jetzt möchte ich euch noch ein klein wenig zeigen, womit uns Jesus durch den Glauben so reich beschenkt. Das sind alles Dinge, die ihr, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, in irgendeiner Form kennt, euch Gedanken gemacht habt. Aber ich möchte uns mal kompakt hier einiges auflisten. Es gibt Glaubensgeschenke und jedes einzelne wäre jetzt eine Predigt wert. So kostbar sind diese Geschenke. Dass du Gottes Kind sein darfst, das liegt dem Vater und Jesus zutiefst am Herzen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau, jetzt kommt Weihnachten rein, die unter das Gesetz getan hat, zwei Ziele, damit er uns erlöste und damit wir die Kindschaft empfingen. Das ist das Herzensanliegen Jesu und Gottes des Vaters, Kindschaft zu empfangen. Vergebung aller Sünden im Abendmahl, erfülltes irdisches Leben und das ewige Leben als Erbe. Heiliger Geist, die Geistesgaben, die Gemeinschaft des Glaubens, dass wir nicht allein unterwegs sind. Geborgenheit, Sicherheit, Orientierung, innerer Friede, Klarheit. Das Leben aus der Perspektive Gottes sehen zu können. All das sind Glaubensgeschenke, die der Glaube an Jesus mit sich bringt. Womit sind wir nicht alles beschenkt, ihr Lieben? Mit lauter Kostbarkeiten für das Leben hier und für das Leben danach. Strecken wir uns doch also neu nach Jesus aus und danken und bitten wir darum. Und wir müssen auch darum bitten, dass die Glaubensgeschenke uns wieder groß werden und wichtig sind, weil der Alltag sie immer wieder auffrisst. Und der Paulus hat es schon verstanden und hat im Epheserbrief geschrieben, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Und warum bittet Paulus darum, dass Gott uns erleuchtete Augen des Herzens geben soll? Damit wir erkennen, schreibt Paulus, erstens, zu welcher Hoffnung wir berufen sind in Jesus. Zweitens, wie reich die Herrlichkeit des Erbes ist, das auf uns wartet. Und drittens, wie überschwänglich groß die Kraft ist, mit der Gott in Jesus in uns lebt. Die Glaubensgeschenke müssen immer wieder erbeten werden, dass wir sie sehen. Erleuchtete Augen des Herzens, um zu erkennen, wie reich du und ich in Jesus Christus beschenkt sind. Strecken wir uns nach diesem Jesus doch aus. Ein zweiter Impuls aus unserem Predigttext. Sich ausstrecken heißt nicht nur, dass wir reich beschenkt sind, sondern wir haben es auch mit Jesus zu tun, der Gott und Retter ist. Oh, ich weiß, da haben wir uns auch schon dran gewöhnt, an dieses Bekenntnis. Aber lasst uns mal aus der Sicht des Petrus und aus seiner Entwicklung her das Ganze sehen. Erstmals, was er schreibt. Er schreibt hier, er ist unser Gott und Retter und macht uns vor Gott gerecht. Mein Wunsch für euch ist es, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt, sodass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser erkennt. Gott ist unser, Jesus ist unser Gott und Retter. Was für ein Bekenntnis in der damaligen Zeit. Ist uns das bewusst? Und jetzt nehme ich uns ein bisschen hinein, bevor wir gleich zu uns kommen und ich dich fragen möchte, was ist dein persönliches Bekenntnis über Jesus? Jetzt nehmen wir uns mal ganz kurz Zeit und verfolgen mal, wie Petrus sich entwickelt hat. Es gibt einige Kostproben, wo Petrus ganz persönliche Bekenntnisse zu Jesus ausgesprochen hat. Zum Beispiel in Johannes 6, Jesus fragt die 12, wollt ihr auch weggehen? Und da fasst er Simon Petrus sich das Herz und antwortet ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast doch die Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wunderbares Jesusbekenntnis, nicht wahr? Matthäus 16, Vers 16. Jesus sprach zu seinen Jüngern, was sagt ihr denn, wer ich sei? Und da antwortet Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wisst ihr, was Jesus auf diese Antwort, auf dieses Bekenntnis von Petrus sagt, zu Petrus? Er sagt, Petrus, du kannst dich glücklich schätzen, dass du das weißt, weil das muss Gott dir offenbart haben. Das kommt nicht aus dir. Und jetzt hier am Ende seines Lebens, kurz und kompakt, und ich möchte fast gar sagen, die Krönung. Er, Jesus, ist unser Gott und unser Retter. Ich habe so ein bisschen Kommentare gewälzt in der Vorbereitung zu dieser Predigt. Und ein Bibelleser schreibt hierzu, Zitat, viel Kopfzerbrechen bereitet diese Formulierung. Will Petrus wirklich sagen, dass Jesus unser Gott und Retter ist? Der Autor hat so seine Zweifel. Er bleibt dann auch eine eindeutige Antwort schuldig im weiteren Verlauf der Erklärungen, die er gibt. Warum? Vielleicht, weil die Göttlichkeit Jesus nicht sein darf? Ein Mensch, der Gott ist? Kann es das geben? Der Bibelausleger Blum schreibt dagegen erfrischend klar, auch da das Zitat, die Grammatik, die Wortwahl, die Grammatik lässt wenig Raum für Zweifel, dass Petrus in diesen Worten Jesus Christus sowohl als Retter und auch als Gott bezeichnet. Ich will jetzt nicht zu einer theologischen Diskussion einladen über die Göttlichkeit Jesu. Ich bin aber überzeugt, dass sie sich in der Bibel im Neuen Testament gut nachweisen lässt. Aber ich möchte uns vielmehr zwei Fragen stellen. Wir wollen uns ja nach Jesus ausstrecken. Die erste Frage ist, wie lautet denn dein persönliches Bekenntnis zu Jesus oder über Jesus? Petrus würde sagen, mein Gott und mein Retter. Was ist dein persönliches Bekenntnis über Jesus oder zu Jesus hin? Jesus ist mein, Jesus ist unser. Streck dich doch mal nach Jesus aus und sage ihm, wie einst Petrus, wer er für dich ist. Ich möchte uns jetzt schon einladen, dass wir das nachher, wenn wir Abendmahl feiern, ganz persönlich einfach mal in der Stille tun. Dass jeder sein Bekenntnis zu Jesus mal einfach im Stillen formuliert, wenn er das Abendmahl nimmt. Und sich ausstreckt und Jesus sagt, wer er für ihn ist. Die zweite Frage. Welchen Wunsch hast du für andere, die mit dir im Glauben unterwegs sind? Oder welchen Wunsch hättest du für die Glaubensgeschwister hier in unserer Gemeinde, die mit dir verbunden sind? Bei Petrus klingt es so, schaut mal hier der zweite Absatz. Mein Wunsch für euch ist es, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade, mit seinem Frieden beschenkt, sodass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Was ist dein Wunsch für die Glaubensgeschwister hier in unserer Gemeinde? Ich möchte uns auch einladen, wenn wir nachher das Abendmahl nehmen, dass sich auch mal jeder sich darüber Gedanken macht, was wünsche ich meinen Geschwistern, mit denen ich im Glauben unterwegs bin. Und dass er es als Gebet formuliert an dieser Stelle. zu guter Letzt noch ein dritter Impuls aus unserem Predigttext. Jesus, Punkt, oder ich habe hier immer ein Ausrufezeichen gemacht. Jochen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich einfach auch nur Jesus, Punkt geschrieben. Ne? So habe ich jetzt halt ein Ausrufezeichen immer, genau. Also Jesus, Punkt, oder Ausrufezeichen, er befähigt, gottgefällig zu leben. Denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Ihr Lieben, das ist so eine Hammeraussage. Neben dem Bekenntnis, mein Gott und mein Retter, kommt jetzt nun noch diese Hammeraussage. Der erste Hammer betrifft den Ausdruck, die göttliche Kraft. Ich darf nochmal Charles Spurgeon zitieren. Er sagt, göttliche Kraft, was für überwältigende Aspekte dieses Begriffs die göttliche Kraft doch umfasst. Und dann führt er aus. Es war die göttliche Kraft, die die tiefen Fundamenten der Erde und auch des Meeres gegraben haben. Die göttliche Kraft ist das, was die Sterne am Himmel in ihren Bahnen hält. Die göttliche Kraft ist das, was die Säulen des Universums trägt. Diese göttliche Kraft. Diese Kraft Jesu, die Jesus auszeichnet. Es ist die ewige Schöpferkraft Gottes. Und diese göttliche Kraft beschenkt dich und mich als Glaubende und wir werden befähigt zu Großem. Und ich bin selbst erschrocken darüber, zu was wir befähigt sind durch Jesus Christus. Das ist nämlich der zweite Hammer. Der zweite Hammer heißt, dass uns damit alles gegeben ist, was wir brauchen, um gottgefällig leben zu können. Glaubst du das? Erlebst du das? Ich will es neu glauben und erleben tue ich es doch nicht. Aber dass mir alles gegeben ist, um gottgefällig leben zu können in dieser Erde, auf dieser Erde, in diesen Jahren. Das ist das, was Petrus hier aussagt. Und das ist das, was wir an Jesus haben. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und mal einiges aufgelistet, damit es konkreter wird mit der nächsten Folie. Wozu sind wir befähigt, gottgefällig zu leben? Es hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wie gesagt, ist einfach im Flow der Vorbereitung gekommen. Aber ich möchte es einfach mal konkreter machen. Das heißt doch, wir sind befähigt, Gottes Willen erforschen zu können und nach dem Willen leben zu können. Das heißt doch, wir sind befähigt, Gott zu lieben, andere Personen lieben zu können mit der Liebe Gottes und sich selbst auch lieben zu lernen. Das heißt doch, wir sind befähigt, uns Gottes Perspektive anzueignen über bestimmte Personen, über bestimmte Entwicklungen, über den Zustand der Welt. Gott befähigt uns dazu, Botschafter zu sein, Salz und Licht zu sein in dieser Welt. Wir sind dazu befähigt, Gottes Vergebung und Versöhnung weiterzugeben und zu leben. Wir sind dazu befähigt, Gottes Kreuz, in Anführungsstrichen, im Leben zu tragen. Das heißt, das Schwere im Leben durchzutragen, durchzuhalten, auszuhalten. Wir sind befähigt, Gottes Friedensstifter zu sein und so weiter und so fort. Zu all diesen Punkten, sagt Petrus, seid ihr befähigt, weil die göttliche Kraft euch das alles zur Verfügung stellt. Ich meine, das sagt Petrus, ihr Lieben. Das sagt Petrus, der in seinem früheren Leben als Jünger Jesu ein Jojo-Jünger war. Ihr kennt dieses kleine Spielzeug Jojo, nicht? Am Faden hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Und genauso war der Lebensstil von Petrus. Einmal ganz hoch mit Jesus, tolle Bekenntnisse und dann wieder ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Und so ging es immer in seinem Leben hoch und runter. Und dieser Jojo-Jünger war jetzt im Alter reif geworden und war ja im Grunde von Jesus auch zum Petrus, zum Felsenjünger gemacht worden. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, dass die göttliche Kraft, dass Jesus uns alles gegeben hat, wozu wir, damit wir fähig sind, gottgefällig zu leben. Bevor ich auf das zu sprechen komme, was mich am meisten auch gleich so getriggert hat, nämlich, ja, ich schaffe das nicht, ich kann es gar nicht. Wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann stimmt da was nicht mit dem, was ich hier gelesen habe. Aber bevor ich auf dies zu sprechen komme, darüber nachzudenken, habe ich mich diszipliniert und habe gesagt, ich möchte jetzt erstmal mich ausstrecken nach Jesus und möchte ihm danken, dass es diese geistliche Wahrheit gibt. Egal, ob ich sie jetzt erlebe oder nicht. Aber es ist eine geistliche Realität. Die göttliche Kraft, Jesus hat uns alles gegeben, damit wir befähigt sind, Gott gefällig zu leben. Herr, ich strecke mich neu nach dir aus und ich danke dir, dass du diese Realität in meinem Leben geschaffen hast, auch wenn es mir schwerfällt, es umzusetzen. Jesus, Punkt. Und dann strecke ich mich nach ihm aus und bekenne, Herr, da ist noch so viel Luft nach oben. Gott gefällig zu leben. Herr, erbarme dich. Und dann das Dritte, ich will mich ausstrecken, gerade nach Jesus und sagen, Herr, ich will darin wachsen. Ich will darin wachsen, stärker, gottgefälliger leben zu können, zu deiner Ehre leben zu können. Ich bin befähigt, das will ich neu annehmen. Aber es mangelt mir an der Umsetzungskraft. Und deshalb strecke ich mich nach dir aus. Und in der Gemeinschaft mit dir und nur in der Gemeinschaft mit dir kann es besser werden. Und wenn ich diese Gemeinschaft nicht habe, wenn ich mich nicht nach dir ausstrecke zu dieser Gemeinschaft, kann es nicht besser werden. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, aber ansonsten bringt ihr viel Frucht. In der Gemeinschaft mit dir, Herr Jesus, wird es besser. Und das kommt an mir, das kommt anderen zugute und ehrt Gott. Ihr Lieben, ich könnte mir vorstellen, wissen tue ich es nicht, aber dass es in Petrus ähnlich ging wie uns an dieser Stelle. Und das führt mich zum letzten Gedanken, bevor wir das Abendmahl feiern. So als eine Art Brücke von Petrus zu dir und zu mir als Glaubende. Schaut mal, wie dieser Bibelbrief hier anfing. Viertens, das wäre der vierte Gedanke, nach Jesus ausstrecken. Der Name Simon Petrus. Dieser Brief ist von Simon Petrus, einem Diener und Apostel von Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob uns das aufgefallen ist. Den ganzen Morgen lang habe ich ganz bewusst nur über Petrus geredet und nur den Namen Petrus erwähnt. Ich habe nie von Simon Petrus gesprochen. Aber der Petrus stellt sich hier im hohen Alter als Simon Petrus vor. Er hätte ja sagen können, warum diesen Geburtsnamen, den lasse ich weg. Ich stelle mich als der vor, den Jesus aus mir gemacht hat, nämlich als Petrus. Ich bin der Felsenjünger. Aber Jesus schreibt hier, ich glaube, Petrus schreibt hier ganz bewusst, ohne dass wir es genau wissen, Simon Petrus. Vielleicht will Petrus nicht vergessen, wo er herkommt. Und dass er auch Simon, dieser Jojo-Jünger war. Und dass er manchmal vielleicht immer noch auch der alte Simon ist, der schwächelt, auch wenn er schon zum Felsenjünger herangereift ist. Und ich glaube, da kann man uns doch gut wiederfinden, oder? Ja, wir reifen im Glauben. Manchmal merkt man gar nicht, wie wir gereift sind, aber andere merken es an uns. Aber dann bleibt immer noch so diese Art Jojo-Jünger, nicht? Wo wir schwächeln. Und wo wir uns wieder neu nach Jesus ausstrecken müssen, um gottgefälliger auch leben zu können. Ich lasse es mal unkommentiert stehen und auf uns wirken. Schließen möchte ich mit einer kleinen Geschichte. Ein junger Mann redet mit einem älteren Christen und der junge Mann sagt zu dem Christen, später strecke ich mich auch nach einem Leben mit Jesus aus, aber zuerst will ich noch etwas vom Leben haben. Der ältere Mann macht sich so seine Gedanken, dann sagt er zu dem jüngeren Mann, sag mal, jetzt mal ganz ehrlich, bist du so anspruchslos? Du willst nur etwas vom Leben haben? Mir wäre es zu wenig. Ich will das Leben in seiner ganzen Fülle haben. Und das hat Jesus mir versprochen. Und das wird mir durch Jesus geschenkt. In Klammer, so wie wir es eben hier gehört haben, von Petrus. Und daher strecke ich mich jetzt schon nach Jesus aus. Jetzt schon nach Jesus ausstrecken. Weil er der Gott und der Retter ist. Weil er uns so reich beschenkt mit dem Glauben und den ganzen Glaubensgeschenken. Und weil wir erstaunt feststellen dürfen, wozu wir eigentlich befähigt sind, auch wenn wir es noch nicht so umsetzen können. Aber dass uns alles gegeben ist von ihm, um gottgefällig leben zu können. Bist du dazu bereit? Ich möchte zumindest ein kräftiges Amen sagen. So sei es. Wenn ihr das Ganze vertiefen wollt, hinten liegen noch Handouts aus vor dem Kinderraum. Die könnt ihr gerne mitnehmen. Ihr könnt es aber auch im Internet auf der Homepage zum Thema Predigen, da findet ihr auch das Handout, auch die PowerPoint. Da könnt ihr das eigentlich gerne nochmal vertiefen, in den Hauskreisen, in Familien oder ganz persönlich. Jetzt feiern wir gleich das Abendmahl miteinander und ich finde es schön, dass wir uns genau hier auch nochmal nach Jesus ausstrecken können und das auch ganz bewusst tun wollen. Uns nach Jesus ausstrecken. Zunächst aber mit einem Lied uns nach Jesus ausstrecken. Das heißt, Herr, ich denke an dein Opfer. Opfer ist ja kein so ein Wort, das heute so groß interessant ist und anziehend wirkt. Um was geht es? Ich denke an dein Opfer heißt, ich denke an das, was du für mich aus Liebe getan hast. Nämlich, dass du dein Leben bereit warst aufzugeben und dass du bereit warst zu sterben für mich, damit ich Kostbarkeiten in mein Leben bekomme. Deshalb hast du dich hingegeben und dich für mich geopfert. Wollen wir dieses Lied miteinander singen?